Wir sind alle miteinander mehr oder weniger auf Entdeckungsreise. Immer mit dem Wunsch, dann irgendwann einmal das ganz Große zu finden. Gestern Abend sagte ich, es gibt Menschen, die sagen, Gesundheit ist das größte Gut. Und dabei sind viele gesunde Menschen doch so todunglücklich. Das kann nicht das Größte sein. Andere sagen, Geld müsste man haben. Das kann es auch nicht sein. Sonst würden doch nicht Millionäre sich das Leben nehmen und traurige Abschiedsbriefe schreiben. Manche hätten gern Ansehen und Einfluss und alles Mögliche. Ihr Lieben, das alles ist es nicht. Das alles kann es nicht sein. Alles lässt unbefriedigt. Goethe hat einmal gesagt, je mehr er hat, je mehr er will. Nie schweigen seine Sinne still. Der Philosoph Kant sagt, alles ist nicht alles. Allein Gott kann befriedigen. Gestern Abend habe ich gesagt, wir haben da innen drin irgendwie so einen leeren Raum und den kann nur Gott füllen. Auch wie viele Menschen haben ihre Herzen berauscht an den trüben und vergifteten Quellen weltlicher Lust und sie sind eines Tages heimgekehrt mit dem Bekenntnis, es ist alles Trug. Ich möchte jetzt eine Geschichte lesen, eine wahre Begebenheit, ein Beispiel aus der Vergangenheit, eine Geschichte von einem Mann, der in den besten Jahren war und der alles hatte, alles. Alles, was sich ein Mensch damals so wünschen konnte, das hatte er. Er hatte alles. Und dieser Mann kam mit Jesus in Kontakt. Und dann entwickelte sich ein ganz interessantes Gespräch. Er trat zu ihm und fragte, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Jesus sagte zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur ein einziger. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Anklage erheben, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sagte der junge Mann zu ihm, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Ich möchte jetzt über diesen jungen Mann sprechen. 5 Dinge sind mir da besonders aufgefallen und wichtig geworden. Und da wollen wir jetzt zusammen drüber nachdenken. Dieser junge Mann hatte alles. Er hatte alles, was man sich damals so wünschen konnte. Und jetzt steht er vor Jesus und fragt, was fehlt mir eigentlich? Er hatte keinen Wunsch. Er wusste selbst nicht, was ihm fehlte. Was fehlt mir eigentlich? Erstens. Er ist für das Gute. Das geht aus dieser Geschichte klar hervor. Er ist für das Gute. Wenn er heute leben würde, dann könnte man vielleicht sagen, der ist für das Gute da. Ja? Der junge Mann da, der ist für Frieden, der ist für soziale Gerechtigkeit und der ist für eine saubere Umwelt. Also wenn jemand für Frieden ist, dann ist er gegen den Krieg. Wenn jemand für soziale Gerechtigkeit ist, dann ist er gegen Ausbeutung. Wenn jemand für eine saubere Umwelt sich einsetzt, dann marschiert er vielleicht mit und protestiert gegen Atomkraftwerke, wie das manchmal so geschieht. Ich möchte euch etwas zum Überlegen geben. Es kann sein, dass jemand für Frieden ist und für Frieden auf die Straße geht, aber er lebt im Dauerkrach mit seinen Eltern. Es kann sein, dass jemand für soziale Gerechtigkeit ist und sich dafür einsetzt. Aber frag ihn mal, wann er seiner Mutter das letzte Mal in der Küche geholfen hat. Es kann sein, dass jemand sich für eine saubere Umwelt einsetzt und dafür auf die Straße geht. Aber gleichzeitig ist er ein Kettenraucher und verpestet seinen Arbeitskollegen die Luft. Und wenn die protestieren, dann rechtfertigt er sich auch noch. Es ist manchmal so verdreht, wenn man das so beobachtet. Nun, aber dieser junge Mann lebte ja damals, ist schon lange her, da gab es noch keine Atomkraftwerke und vieles andere auch nicht. Aber ich denke, das darf man sagen, er ist für das Gute, ein richtiger Humanist. Und dieser Mann hörte Jesus und mit einem Mal merkt er, alles, was ich habe, reicht nicht aus. Das ist nicht alles. Ihr Lieben, was meint ihr, wenn ab sofort, es sind auch einige Kinder hier, denkt mal gut mit, Kinder, wenn es ab sofort nie mehr einen Krieg geben würde, das wäre ja schön, oder? Wenn es ab sofort nie mehr einen Krieg geben würde, was meint ihr, würden dann weniger Menschen auf der Erde sterben? Was meint ihr? Ihr Lieben, der Krieg erhöht nicht die Todesrate. Die Leute sterben vielleicht ein bisschen früher und auf andere Art, aber es sterben nicht mehr, dadurch, dass wir Kriege haben. Mein einer Onkel starb im Krieg an der Ostfront und der andere Onkel starb ein paar Jahre später zu Hause mit einer Lungenentzündung. Krieg erhöht nicht die Todesrate. Dieser junge Mann hat das irgendwie gemerkt. Es geht um mehr. Es geht um die Ewigkeit. In Hebräer 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kann auch einem religiösen Menschen bange werden. Gott weiß alles. In der Bibel steht, es kommt ein Tag, an dem wird Gott durch Jesus Christus alles richten, was Menschen noch so verborgen gehalten haben. Dieser junge Mann fragt, was muss ich tun? Er merkt, das alles reicht nicht aus. Herr, was muss ich tun? Was fehlt mir? Damit komme ich zum Zweiten. Er meint es ernst. Warum ich das sage? Nun, dieser Mann war sehr religiös. Er ging in die Kirche. Er ging sogar in die Evangelisation. Und nach der Predigt ging er sogar in die Aussprache. Und er wollte wirklich ernst genommen werden. Darum sicher diese Anrede, guter Meister. Nun, es gibt auch heute Leute, die würden Jesus so anreden. Es gibt Leute, die haben eine hohe Meinung von Jesus. Manche Leute sagen, Jesus ist das größte Vorbild und so weiter. Sie haben eine hohe Meinung von Jesus. Aber das reicht ja nicht aus. Wir brauchen mehr als ein Vorbild. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Rettung, wir brauchen Leben. Aber genau das wollte dieser Mann ja. Darum seine Frage, was muss ich tun, um das ewige, das himmlische Leben zu erlangen? Ich komme zum dritten Punkt. Er denkt an die Zukunft. Das hat mich sehr beeindruckt. Dieser junge Mann denkt an die Zukunft. Aber er denkt nicht nur ans Studium, an den Urlaub, an die Unfallversicherung, an die Lebensversicherung, sondern dieser junge Mann denkt noch ein bisschen weiter. Vielleicht, habe ich so bei mir gedacht, vielleicht hat er seinen Vater sterben gesehen, der wahrscheinlich auch steinreich war. Vielleicht war er dabei und hat den Todeskampf seines Vaters miterlebt, die Angst. Was haben manche reichen Leute für einen schrecklichen Tod? Wie viele erfolgreiche Leute sind in Wirklichkeit todunglücklich? Wie viele gescheite Menschen gibt es, die mit dem Leben nicht fertig werden? Wie viele religiöse Menschen, die nicht bereit sind, Gott zu begegnen? Was muss ich tun? Er denkt an die Zukunft. Jetzt komme ich schon zum nächsten Punkt. Er überwindet die Menschenfurcht. Das ist gewaltig. Vor all den Leuten geht er in die Seelsorge. Das ist nicht so einfach. Und er war bekannt. Die Leute, die drumherum standen, die kannten den wahrscheinlich. Er überwindet die Menschenfurcht. Salomo sagt einmal, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Den Eindruck habe ich, dass wir das in den Evangelisationen immer ganz, ganz, ganz stark erleben. Wie viele Menschen wissen genau, sie sollten sich bekehren. Ich sollte jetzt in die Seelsorge gehen. aber sie haben Menschenfurcht. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Nun, dieser Mann geht in den Gottesdienst und er geht in die Evangelisation. Das ist ja meist der erste Schritt, denn wie sollen sie glauben, wenn sie es nicht hören? Er geht sogar noch ein Stück weiter. Er geht in die Seelsorge. Er geht in die Aussprache. Und das ist manchmal unheimlich schwer. Wir haben da vor einiger Zeit etwas erlebt, eine Zeltevangelisation. Ich predigte jeden Abend und da passierte Folgendes. Ich habe das später von der Bauersfrau erfahren. Eine Frau, die schon Jahre bekehrt ist und für ihren Mann betet und hofft und bangt um ihn. Es ist ihr gelungen, ihn ein paar Mal mit ins Zelt zu nehmen. Und dann kommt der letzte Abend und sie hat so die Hoffnung, dass ihr Mann heute Abend den Mut hat und in die Seelsorge geht und sich endlich bekehrt. Sie hat so viel darum gebetet. Versammlung geht zu Ende und er geht Richtung Auto. Sie in einigem Abstand hinterher, ihr Herz weint. Und dann kommen sie beim Auto an und sie steht am Auto und macht die Tür nicht auf, steht am Auto und weint. Der Mann sagt, steig ein und sagt, ich bin so traurig. Ich bin so traurig. Ich habe so gehofft und jetzt doch nicht. Oh, wenn du doch auch zu Jesus kämst. Du hast es verstanden, du weißt es, Gott liebt dich, Gott ruft dich. Mach es doch. Und sie weint am Auto. Der Mann liebt seine Frau und er kann seine Frau nicht weinen sehen. Mit einmal sagt er, ist gut, ich gehe. Wartest du hier? Ja, ich warte gern. Er geht los im Dunkeln Richtung Seelsorgezelt. Vergeht gar nicht viel Zeit, da geht die Autotür auf und er steigt ein. Die Frau erschrickt. Was ist jetzt los? Warum kommst du denn wieder? Er entschuldigt sich und sagt, entschuldige, bitte sei mir nicht böse, aber ich schaffe das nicht. Da sind bestimmt Leute drin, die mich kennen und morgen spricht das ganze Dorf darüber. Also, das schaffe ich nicht. Und fährt nach Hause. Die Frau hat mir nachher die Geschichte am Telefon erzählt. Menschenfurcht. Das ist etwas Furchtbares. Ihr Lieben, dieser junge Mann überwindet die Menschenfurcht. Und das muss man ihm ganz groß anrechnen. Und jetzt wiederhole ich diese vier Punkte noch einmal. Er ist für das Gute. Wunderbar. Er meint es ernst. Das ist schön. Er denkt an die Zukunft. Das ist klug. Er überwindet die Menschenfurcht. Das ist gut. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Jetzt komme ich zum fünften Punkt. Fünf. Er scheitert an der Geldfrage. Etwas ist ihm wichtiger als Gott. Er scheitert an der Geldfrage. Das steht in Vers 20. Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte großen Besitz. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird nur schwer ins Himmelreich kommen. Er scheitert an der Geldfrage. Ich möchte hier ein paar Worte sagen grundsätzlich zum Geld. Hier sind ja heute Morgen viele Christen und manchmal kommt diese Frage auf, wie ist das eigentlich Christ und Geld und wie ist das eigentlich mit dem Geld? Die Bibel erzählt uns von einem Mann, der hieß Abraham. Abraham war unheimlich reich. Sein ganzer Besitz, das war vielleicht mehr als das, was wir alles zusammen haben. Abraham war ein steinreicher Mann. Und dieser Abraham war gleichzeitig ein Freund Gottes. Ein Freund Gottes, muss man sich vorstellen. Er hatte so einen riesigen Betrieb. 318 Knechte waren in seinem Hause geboren. Wie viele hat er wohl noch gehabt? Und diese seine Knechte, die waren fast alle verheiratet, die hatten auch Familien. Ihr Lieben, wenn man damals einen Knecht Abrahams gefragt hätte, du sag mal, was machst du eigentlich? Hätte er gesagt, ich arbeite bei Abraham. So. Bist Knecht bei Abraham? Ja. Ja, sag mal. Möchtest du nicht lieber selbstständig sein als Knecht bei Abraham? Ich glaube, der Knecht hätte gesagt, nein. Abraham ist ein Mann Gottes. Wir haben es gut bei Abraham. Abraham ist ein Mann Gottes. Gott segnet ihn. Abraham ist gut. Einen besseren Chef könnte ich mir nicht vorstellen. Ich bleibe bei Abraham. Das andere ist mir viel zu unsicher. Ich bleibe bei Abraham. Ihr Lieben, Gott hatte Freude an Abraham. Und Gott segnete Abraham. Und Abraham wurde immer reicher. Besitz ist keine Sünde. Nein. Besitz ist keine Sünde. Aber hängen am Besitz. Geiz, das ist was Furchtbares. Neid, das ist etwas ganz, ganz Schreckliches. In 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, Habsucht ist eine Wurzel aller Übel. Ja, wie viel muss man denn besitzen, um sein Herz daran zu hängen? Wie viele Menschen gibt es, die haben gar nicht so viel wie der Nachbar? Aber sie sind geizig, sie sind neidisch und ihr Herz hängt an ihrem Häuschen und an ihrem Besitz. Wie viele Christen gibt es, die sind schon 10 Jahre bekehrt. Die haben sich immer noch nicht daran gewöhnt, Gott wenigstens den Zehnten von ihrem Einkommen zu geben. Sie haben ihre Pläne und sie hängen an ihrem Besitz. Ihr Lieben, Besitz ist keine Sünde, aber der falsche Umgang mit dem Besitz. Habe ich einen Geschäftsmann kennengelernt in der Schweiz. Wir hatten ein längeres seelsorgerliches Gespräch. Sein Bruder ist Missionsleiter in Südamerika in einer großen Arbeit. Gott segnet und Gott tut wunderbare Dinge da in Südamerika. Und er ist in der Schweiz und hat ein Geschäft, ein großes Geschäft. Da läuft was. Und er ist gleichzeitig in der Gemeindeleitung einer großen Gemeinde und predigt auch manchmal. Ganze Familie steht im Glauben. Er verdient unheimlich viel Geld. Und nach einer Predigt kam er so in Not. Er hatte vorher seinen Bruder in Südamerika besucht auf dem Missionsfeld. Und schon da kamen ihm so allerlei Gedanken und Fragen. Und nun wollte er meine Meinung wissen. Er hat gesagt, am liebsten würde ich meinen ganzen Betrieb verkaufen. Und das Geld in die Reichsgottesarbeit stecken und selbst in die Mission gehen. Das Zeug dazu hätte er gehabt. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was ist Gottes Wille? Ein Betrieb mit vielen Mitarbeitern. Und nachdem ich das alles so gehört hatte, habe ich gesagt, ich habe einen gewissen Eindruck, was Gottes Wille sein könnte. Aber ich will dich jetzt nicht so doll beeinflussen. Ich verspreche dir, dass ich ganz viel für dich beten werde in der nächsten Zeit. Und ich glaube, Gott wird dir das zeigen. So sind wir auseinandergegangen. Über ein Jahr danach war ich wieder in der Gegend und dann trafen wir uns wieder. Wir begegneten uns persönlich und dann fragte ich, du, was ist eigentlich damals aus der Geschichte geworden? Dann sagte er, er hat viel gebetet nach unserem Gespräch, mit seiner Frau zusammen gebetet, Gottes Willen gesucht. Und dann hat Gott ihm etwas gezeigt. Gott hat ihm die vielen Angestellten gezeigt, die bei ihm ihr Brot verdienen. Das gute Betriebsklima, das sie haben. Dieser vorbildliche Betrieb. Seine Familie, die Gott so gesegnet hat. Das viele Geld, das er in der Vergangenheit in die Mission gesteckt hatte. Da brauchen sie unbedingt einen neuen Geländewagen, einen Land Rover, einen Anruf in die Schweiz. Und die Bestellung wird aufgegeben. Und ein neuer Geländewagen für die Mission. Was hat der Mann in die Mission gesteckt? Und Gott hat ihm gezeigt, hier ist deine Aufgabe. Hier sollst du treu sein. Hier ist deine Aufgabe. Gott hat ein volles Ja zu dem Mann, der so viel Geld verdient. Und Gott hat seine Freude daran, weil er so gut damit umgeht. Ein Negativbeispiel. Eine wahre Begebenheit. Ein Ehepaar. Die beiden bekommen beide Rente. Seine Rente würde sehr gut genügen, um sehr großzügig leben zu können. Sie bekommen beide eine Rente. Sie haben ein eigenes Haus, das ist bezahlt. Sie müssen keine Miete zahlen. Unten oder oben, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ist eine Wohnung vermietet. Dafür kriegen sie jeden Monat Miete. Sie haben neben ihrem Haus ein großes Baugrundstück. Da gab es schon einige Male Bewerber, aber sie haben, nein, das wollen wir noch behalten. Das Grundstück gehört ihnen auch, hat einen großen Wert. Und sie haben noch Geld auf Sparbüchern. Und sie haben keine direkten Erben. Keine direkten Erben. Ihr Lieben, und jetzt hört, diese beiden Leute sind Gemeindeglieder. Ich weiß nicht, was die einmal antworten wollen, wenn Jesus fragt, was habt ihr mit eurem Vermögen gemacht? Das sind einige, die warten nur darauf, dass die endlich sterben, um das dann zu kassieren. Die haben nicht einmal ein Testament gemacht. Wenn sie das wenigstens gemacht hätten und hätten das, was dann bleibt, der Reich Gottes Arbeit vermacht. Nein, die sitzen drauf. Ihr Lieben, das ist so schlimm. Wir sollten alle mit dem Wunsch leben, und das möchte ich besonders den jungen Leuten sagen, lerne so viel du kannst, verdiene so viel du kannst, mach was aus deinem Leben. Ich will nichts verpassen, ich will alles herausholen, aber ich will so viel wie möglich für Gott tun. Für Gottes Ehre will ich mich einsetzen. Für sein Reich will ich leben. Sein Reich will ich fördern. Ich will ein guter Haushälter sein. Jesus sagt, wer zwei Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat. Solange es einen Menschen auf der Welt gibt, dem es schlecht geht, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir dem helfen? Solange es einen Menschen auf der Welt gibt, der Jesus noch nicht kennt, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir das Evangelium zu diesem Menschen bringen. Ihr Lieben, dieser Mann hatte eine Begegnung mit Jesus. Und jetzt kommt etwas Hochinteressantes. Jesus hatte ihn sehr lieb. Oh, Jesus hätte diesen so gern in seinem engeren Kreis gehabt. Er hat ja zu ihm gesagt, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und dann soll er kein Bettler werden oder irgendwo eine Arbeit annehmen oder was. Sondern Jesus hat gesagt, und dann komm zu mir und folge mir nach. Jesus wollte ihn in seinen engeren Kreis hineinnehmen. Der sollte ein Mitarbeiter Jesu werden. Vergib alles weg, sagt Jesus. Wisst ihr, dass das die einzige Stelle in der Bibel ist, wo Jesus zu einem Menschen sagt, gib alles weg? Das sagt er normalerweise nicht, wenn sich einer bekehrt, verkaufe alles. Aber in diesem Fall hat Jesus gemerkt, wenn dieser Mann nicht von seinem Geschäft, von seinen Aktien und so weiter wegkommt, der ist mit seinem Herzen immer da, aus dem wird nie etwas. Und da ist so ein Potenzial, der hat solche natürlichen Gaben. Und wenn ich ihn dann noch beschenke, was kann aus diesem Mann werden? Vielleicht wäre dieser Mann der größte Apostel geworden. Jesus wollte diesen Mann in seinem engeren Kreis haben. Gib das weg und dann komm zu mir. Gib und dir wird gegeben. Das war der größte Tag in seinem Leben. Und an diesem größten Tag seines Lebens, er hätte alles gewinnen können. An diesem Tag hat er alles verloren. Wir müssen aufpassen, wenn Jesus uns vor Entscheidungen stellt, dass wir dann nicht ganz, ganz, ganz wichtige Stunden verschlafen. Er scheitert. Er scheitert an der Geldfrage. In Vers 22 steht, er ging betrübt davon. Es ist noch nie ein Mensch von Jesus weggegangen mit einem fröhlichen Herzen. Das gibt es nicht. Wer Jesus den Rücken kehrt, der wird nicht froh. Er ging betrübt davon. Im Lukas-Evangelium wird diese Geschichte auch beschrieben. Da steht, er war sehr traurig. Ich denke an eine Evangelisation in Luzern, im Zelt. Ein junges Mädchen war einige Male in der Versammlung. Das Mädchen hatte einen festen Freund. Der Freund war zu der Zeit im Militärdienst. Aber am Sonntag hatte er frei. Und das wusste sie. Sonntag sehen wir uns wieder. Und sie kam einige Male ins Zelt und dann kam der Samstag. Und sie kam ins Seelsorgezelt. Da waren vielleicht noch 25 oder 30 Leute. Es war ein gesegneter Abend. Und da saß sie. Ich werde es nie vergessen. So aufgeschlossen, überführt. Sie wollte sich bekehren. Und ich habe dann nochmal eine ganze Menge erklärt, so was mir wichtig schien. Und gefragt, haben Sie das verstanden? Sie auch, Sie auch, Sie auch. Sie wollen das, ja, ja, ja. Mit einmal sagt das Mädchen, ich möchte mich jetzt doch verabschieden. Ich fragte, was, warum denn, was ist denn? Sie wollten sich doch bekehren. Sagt sie, ja, aber wissen Sie, ich habe einen Freund, habe einen festen Freund und wir haben uns gern und wir verstehen uns sehr gut und wir machen alles zusammen und ich möchte das gern mit meinem Freund zusammen machen. Oh, ich kam in Not. Ich habe gedacht, die sehe ich nicht wieder. Dann habe ich versucht, ihr das klar zu machen. Habe gesagt, diese Entscheidung kann man nur ganz allein für sich mit Jesus treffen. Wenn eine Frau erst wartet, bis der Mann ja sagt und so weiter. Also das ist schlimm. Jesus hat dich heute Abend gerufen. Du weißt, Jesus meint mich. Jesus steht vor dir und seine Hand ist dir nahe. Er wartet darauf, dass du jetzt deine Hand in seine Hand legst. Jetzt, heute hast du Gottes Stimme gehört. Mach das jetzt. Bitte mach das jetzt. Sie wissen ja nicht einmal, ob Ihr Freund überhaupt ja sagt dazu. Doch, 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 wir machen alles zusammen. Und ich konnte sie nicht überzeugen. Sie ging. Am anderen Abend war das Mädchen tatsächlich wieder da. Aber es kam sogar in den Seelsorgerraum. Ganz kurz reingehuscht. Der Freund war schon am Auto. Und sie hat gesagt, ich habe Ihnen ja gestern versprochen, dass ich wiederkomme und ich will das jetzt halten, aber ich muss Ihnen jetzt sagen, doch mein Freund, der braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und er hat jetzt das nur ein einziges Mal gehört und das ist für ihn alles so neu und der ist irgendwie, also der ist nicht dafür, der ist nicht einverstanden oder was weiß ich, dass ich das jetzt mache und er will das jetzt auch nicht. Aber der kommt, ich bin überzeugt, der kommt. Und dann ging sie, ihr Gesicht, oh, wie dieser Mann. Sie ging betrübt davon. Sie ging betrübt davon. Die Evangelisation ging noch eine Woche weiter. Ich habe die beiden nie mehr gesehen. Oh, das ist etwas Furchtbares. Jesus sagt, wie schwer wird ein Reicher ins Himmelreich kommen. Was ich heute glaube, nach all den Erfahrungen der vielen Jahre, eine Bekehrung ist in der Regel grundsätzlich schwer. Und ich würde heute sogar sagen, leichte Bekehrungen, die sind meist gar nichts wert. Wenn jemand da so reingehopst kommt und, ja, ich mache das auch, der hat wahrscheinlich überhaupt nicht begriffen, um was es hier geht. Die meisten Bekehrungen sind mit einem großen inneren Kampf verbunden. Manchmal gehen sogar schlaflose Nächte voraus. Er ging betrübt davon und Jesus sah ihm nach und Jesus liebte ihn. Ich will euch die Geschichte von einem anderen Mann erzählen. Ihr kennt sie, die steht nämlich auch in der Bibel. Er hieß Mose. Mose war in den besten Jahren. Ihr wisst doch, Mose hatte die beste Ausbildung, die man damals haben konnte. Mose war, glaube ich, ein sehr begabter, gescheiter junger Mann. Ich bin sicher, dass Mose einige Sprachen beherrschte. Mose war am Hofe Pharaos erzogen. In aller Weisheit der Ägypter erzogen. Dieser Ägypter war an Sohnes statt angenommen von Pharaos Tochter. Eine große, große Zukunft lag vor ihm. Er hatte die allerbesten Möglichkeiten. Und jetzt hört, dieser Mose in seiner Stellung erfährt eines Tages, dass er in Wirklichkeit zum Volk Israel gehört. Er erfährt seine wahre Geschichte. Und er beschäftigt sich mit dem Volk Israel, alles heimlich. Er erfährt von dem Gott des Himmels und sein Herz geht auf. Er sieht, wie die Ägypter sein Volk quälen. Und dann entscheidet Mose sich, ich will zum Volk Gottes gehören. Und wenn ich alles verliere, Ich will zum Volk Gottes gehören. Was hätte er werden können in Ägypten? Das steht in Hebräer 11, 24. Als er groß geworden war, wollte er nicht mehr als Sohn der Tochter Pharaos gelten. Er wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen leiden, als durch Sünde für kurze Zeit Vorteile zu haben. So war ihm die Schmach Christi ein größerer Reichtum als alle Schätze Ägyptens, denn er sah die Belohnung. Oh, dieser Mose, der sollte uns allen ein Vorbild sein. Er verzichtete auf den ganzen Reichtum und auf all die Möglichkeiten, weil er Gottes Willen erkannt hatte und den tun wollte. Ihr Lieben, es ist schrecklich, wenn ein Mensch in der Entscheidungsstunde in der Gegenwart Jesu die falsche Richtung einschlägt. Und wie viele, viele, viele Menschen haben das getan. Wie viele Unbekehrte, die sich bekehren konnten, haben Jesus den Rücken gekehrt. Ihr kennt alle das Wort, die Freiheit und das Himmelreich gewinnen keine halben. Für den ewigen Kranz dieses eine Leben ganz. Ich werde manches weglassen, was ich eigentlich sagen wollte, und mich dem Schluss nähern. Aber ich möchte ein paar ganz, ganz wichtige Gedanken jetzt zum Schluss doch noch bringen. Ich möchte erst einmal etwas zusammenfassen. Ich glaube, diese Geschichte vom reichen Jüngling, wie sie heißt, ist eine der traurigsten Geschichten im Neuen Testament. Dieser junge Mann, er hatte eigentlich alles. Er hatte alles, aber alles ist nicht alles. Wir haben gesehen, er ist für das Gute, aber er kehrt Jesus den Rücken. Er meint es ernst, aber er versagt im entscheidenden Augenblick. Er denkt an die Zukunft, er denkt an die Ewigkeit und stirbt schließlich doch ohne Jesus. Er überwindet die Menschenfurcht, er kommt sogar in die Seelsorge, aber er bekehrt sich nicht. Er wird kein Jünger. Im letzten Augenblick wendet er sich von Jesus ab. Er überwindet die Menschenfurcht und kommt doch nicht zur Bekehrung. Der letzte Punkt, er scheitert. Er stirbt ohne Bekehrung. Obwohl Jesus gesagt hat, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Vielleicht hat er die Predigt auch gehört. Vielleicht war er sogar einige Male in der Versammlung. Er stirbt ohne Wiedergeburt. Obwohl die Bibel sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Er stirbt ohne Frucht. Er stirbt ohne Jesus. Er scheitert. Jetzt kommen wir noch einmal zu uns, lieber Zuhörer. Wie ist das bei dir? Ist das vielleicht deine Geschichte? Muss man einmal sagen, im Rückblick auf dein Leben, er ist gescheitert? Vielleicht gescheitert am Geld oder an einer Freundschaft oder an der Familie oder an der Menschenfurcht. Ich glaube, die größte Tragödie auf dieser Erde ist nicht die Sünde. Dafür ging Jesus ans Kreuz. Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Die größte Tragödie ist, wenn man den Anschluss verpasst. Er scheitert. Und du? In den Augen anderer war er ein ganz guter Mensch, ein erfolgreicher Mann. In den Augen Gottes war sein Leben eine ganz große Tragödie. Wenn du sehen willst, wie reich ein Mensch wirklich ist, dann musst du an sein Krankenbett gehen. Oder noch besser an sein Sterbebett. Was unser Leben am Ende wirklich wert war, das werden wir einmal im Gericht Gottes sehen. Ihr Lieben, dieser Mann, dessen Geschichte ich gelesen habe, hat wirklich gelebt. Das ist kein Gleichnis, sondern dieser Mann hat wirklich gelebt. Und er ist gestorben. Und am jüngsten Tage wird er auferstehen. Und dann wird er vor dem großen weißen Thron stehen im Gericht. Die Zeit reicht jetzt nicht mehr, um das noch zu lesen, wie das dann aussehen wird am jüngsten Tag. Ich habe da so viel drüber nachgedacht. Und ich habe mir so vorgestellt, wie dieser dann rufen wird, Jesus. Guter Meister, du kennst mich doch. Jesus wird sagen, ich kenne dich nicht. Er wird sagen, Meister, ich war doch damals in deiner Versammlung. Ich weiß noch genau, über was du gepredigt hast. Ich bin doch anschließend noch zurückgeblieben. Wir hatten doch dann noch ein Gespräch. Ich weiß noch genau, du hast mir damals einen Ratschlag gegeben, aber das kam alles so plötzlich und ich musste das erstmal verarbeiten und ich bin dann erstmal weggegangen und ich hätte dich ja gern nochmal gehört, aber du warst dann irgendwo anders und bald darauf haben sie dich dann sogar getötet und ich hätte dich wirklich gern nochmal gehört. Guter Meister, du kennst mich doch. Und Jesus wird sagen, gehe von mir, du Verfluchter, in das ewige Feuer. Dich habe ich nie erkannt. Ihr Lieben, Gott ist doch kein Hampelmann. Mit ihm kann man doch nicht herumspringen. Man kann doch nicht 100 Predigten hören und am Ende so tun, als hätte man es nicht gewusst. Wie oft hat Gott manch einen Menschen gerufen? Wie viele Möglichkeiten hat manch einer gehabt, um gerettet zu werden? Er hat es einfach nicht gewollt. Ich fahre jeden Tag da an einem Friedhof vorbei, hier, wenn ich zu meinem Logis fahre. Manchmal besuche ich Friedhöfe. Manchmal mache ich einen Spaziergang und lese, was auf einem Grabsteinen so steht, von Gegend zu Gegend so unterschiedlich. Ihr Lieben, ich habe schon manchmal gedacht, wenn bei uns im Dorf wieder jemand starb und beerdigt wurde, irgendein Unbekehrter, manchmal habe ich gedacht, auf den Grabstein sollte man nur schreiben, den Namen, Geburtsdatum, Sterbedatum, und darunter sollte man schreiben, er scheiterte. Fertig. Er scheiterte. Was ist das nur für eine traurige Geschichte? Er war für das Gute. Er war sehr religiös. Er dachte oft über die Ewigkeit nach. Er ging sogar in den Gottesdienst, sogar in die Evangelisation. So wie ihr. Und so ging er seinen Weg, ohne Bekehrung, ohne wirkliche Entscheidung für Jesus. Lieber Zuhörer, wie machst du das? Ich kann mir gut vorstellen, dass auch heute Morgen in diesem Gottesdienst einige sitzen, die wissen genau, ich bin nicht bekehrt. Natürlich kannst du jetzt unbekehrt nach Hause gehen. Aber diese Entscheidung hat Ewigkeitsfolgen. Vielleicht wirst du in der Ewigkeit nichts mehr bereuen als diese schlimme, folgenschwere, verkehrte Entscheidung. Vielleicht sitzen Leute hier, die haben schon einige Male den Ruf Jesu gehört, komm, 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 hast es nicht getan. Sag, was machst du aus diesem Morgen? Was machst du aus dieser Gelegenheit? Unser Gottesdienst geht gleich zu Ende. Wir hören dann noch ein Lied. Ich bete noch und dann schließen wir hier ab. Einige werden noch einen Tee trinken wollen. Einige haben es eilig, machen sich auf den Weg. Ich gehe sofort wieder runter, dem roten Pfeil nach zum Seelsorgeraum und warte auf dich. Lieber Mann, wenn du noch nicht bekehrt bist, bitte sieh jetzt nicht auf deine Uhr. Bitte schieb jetzt alles auf die Seite und bring endlich das ins Reine, was heute Morgen dran ist. Liebe Frau, wenn du noch nicht bekehrt bist, bekehr dich heute, ihr jungen Leute, ihr Teenager. Wenn du noch keine Heilsgewissheit hast, vielleicht hast du schon mal allein versucht und bist nicht richtig durchgekommen. Und jedes Mal, wenn eine ernste Predigt kommt, dann kommst du ins Schwimmen. Bitte komm heute Morgen und mach das fest. Dieser Sonntag kann der größte Tag deines Lebens werden. Damit es dir nicht am Ende so geht wie diesem Mann, reich und doch so arm.